Caspar David Friedrich hat die Natur eingeatmet, um sie dann als Kunst wieder auszuatmen.
Das sagt Florian Illies in seinem aktuellen Buch Zauber der Stille. Florian Illies, Autor der Bestseller Generation Golf und 1913 und großer Kunstexperte, ist heute bei uns zu Gast. Er hat sich über viele Jahre in umfassender Weise mit dem Maler Caspar David Friedrich, seinen Bildern und der Wirkung seiner Bilder bis in die Gegenwart auseinandergesetzt.
Das finde ich sehr schön, dass man sieht, dass diese Sprache der Bilder von Friedrich keine des Kopfes ist, keine des Intellekts. Er spricht die Gefühle an und er kann sie eben ganz unterschiedlich ansprechen mit genau demselben Bild.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. In ganz Deutschland wird in diesem Jahr der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich gefeiert, dem bedeutendsten und berühmtesten Maler der deutschen Romantik. Und zwar mit hochkarätigen Ausstellungen in verschiedenen deutschen Städten. Die erste ist noch bis zum 1. April in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Am 19. April öffnet jetzt in Berlin die große Ausstellung Caspar David Friedrich – Unendliche Landschaften auf der Museumsinsel in der Alten Nationalgalerie. Danach gibt es eine dritte Ausstellung in Dresden und ab Februar 2025 eine große Retrospektive im Metropolitan in New York zu Ehren des Malers. Berlin ist zusammen mit Hamburg und Dresden der wichtigste Standort, an dem die Bilder Caspar David Friedrichs gesammelt wurden. Und Berlin ist außerdem der Ort, an dem der weltberühmte Maler zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Im Gespräch mit Florian Illies ist heute Dagmar von Schönfeld. Sie ist Kunsthistorikerin und Redakteurin bei Visit Berlin.
Ja, ein herzliches Willkommen, Herr Illies. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sie heute bei uns begrüßen dürfen. Die große Ausstellung in Berlin, Caspar David Friedrich, Unendliche Landschaften, sie steht ja unmittelbar bevor. Und kaum jemand wie Sie hat sich so profund und weitreichend, aber auch so leidenschaftlich mit dem Maler beschäftigt. Sie sind natürlich bekannt als Bestsellerautor und viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sicher auch Zauber der Stille gelesen, Ihr aktuelles Buch zu Caspar David Friedrich. Ich möchte Sie aber gern noch etwas näher vorstellen. Sie sind auf so zahlreichen beruflichen Feldern unterwegs, dass ich da nur einige nenne. Sie sind derzeit freier Schriftsteller, Journalist und Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Sie haben die Kunstzeitschrift Monopol ins Leben gerufen, lange das Auktionshaus Griesebach geleitet und Sie sind selbst Gastgeber eines Podcasts. Sie besprechen nämlich regelmäßig gemeinsam mit Giovanni Di Lorenzo Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedensten Epochen. Sie haben als Kunstexperte auf so zahlreichen historischen und kunsthistorischen Gebieten gearbeitet. Es drängt sich die Frage auf, warum Caspar David Friedrich? Erinnern Sie sich an den Moment in Ihrem Leben, an dem die Faszination für diesen Maler begann?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war ein sehr ungewöhnlicher Moment, als ich über ihn las und recherchierte. Und da stößt man sehr früh auf den Namen Goethe. Goethe spielt für eigentlich alle Menschen in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle und so auch für Friedrich. Er will die Anerkennung von diesem großen Goethe bekommen. Und er schickt ihm immer Bilder, aber Goethe kann nicht so richtig was anfangen mit diesen melancholischen Landschaften. Und irgendwann gibt ihm Goethe doch einen Auftrag. Er soll ihm drei Wolken malen nach den neu gefundenen Wolkenformen Cirrus, Stratus, Cumulus. Und das lehnt dann Friedrich ab, obwohl er sozusagen 20 Jahre lang um die Anerkennung von Goethe gebettelt hatte, ja. Und er plötzlich einen Auftrag bekommt, dann sagt er nein, weil er merkt, wie Goethe die Natur sieht, das hat mit ihm nichts zu tun. Er hat eine ganz andere Auffassung vom Himmel, von der Kunst, von der Natur. Er kann nicht einfach so drei Wolken herauspicken und die dann malen. Und er sagt es dann Goethe, er steht nicht zur Verfügung zur Illustration naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie er es schafft, obwohl er so um diese Anerkennung geworben hat, Ewigkeiten, dass er dann doch zu seiner Kunst steht und dass das das Einzige ist, was für ihn heilig ist. Und in dem Moment war es, glaube ich, um mich geschehen. Und dann merkte ich, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Maler ohnehin, aber eben auch ein ganz, ganz besonderer Charakter.
Und ein großer Romantiker, Caspar David Friedrich, steht ja in der Kunst für die Malerei der Romantik. Er ist sogar Erfinder der Romantik hier und da genannt worden. Was ist eigentlich Romantik? Bilder wie zwei Männer in Betrachtung des Mondes, Mondaufgang am Meer, Mönch am Meer, den Sie als Urknall der Romantik bezeichnet haben. Das sind für uns romantische Bilder, aber was für Gefühle sind das, die uns da ganz offensichtlich erreichen oder die in uns auch heute aufkommen, wenn wir vor diesen Bildern stehen?
Die Romantik ist ein sehr schillernder, schwieriger Begriff, weil er so viele unterschiedliche Dinge meint. Er meint vor allem erstmal eine große geistige Bewegung, die um 1800 anfängt. Sie fängt eigentlich in der Literatur an, in der Philosophie. Also das ist eigentlich erstmal eine Bewegung, die vom geschriebenen Wort her kommt und in dieser Zeit um 1800 auf eine neue Weise auf die Tiefe der Gefühle der Menschen schaut, auf die Doppelbödigkeit der Gefühle. Es ist sehr viel mit religiösen Gefühlen zu tun, mit großen Sehnsuchtsgefühlen, mit Erhabenheitsgefühlen, auch dem Zulassen der Angst, auch dem Zweifeln an Gott, genauso wie der Religiosität. Also es ist sozusagen eine Bewegung der Emotionalisierung und der Individualisierung. Also es geht um den Menschen und um den Menschen in seinen Gefühlen. Das gibt es dann natürlich auch sehr in der romantischen Musik, Schubert, Schumann, wo das etwas später dann in der Musik auch Einzug hält. Und in der Malerei ist das am sinnbildlichsten verkörpert von Caspar David Friedrich und seinen Figuren in der Natur. Also dieses in sich hineinschauen und zugleich in die Natur schauen, vor Meer, vor Mond. Und dieses Versunkensein, das sind sozusagen Urszenen der Romantik für uns. Und es ist aber immer viel doppelbödiger, als wir heute das dem Klischee nach eigentlich beschreiben. Also heute ist das Romantische ja oft kombiniert mit dem Romantikhotel oder dem romantischen Abendessen, mit Liebe, mit also die Liebe, die spielt gar nicht so eine zentrale Rolle in der ursprünglichen Romantik. Die ist wirklich nur ein Gefühl unter vielen. Und wir haben das sehr reduziert auf dieses Emotionale, auf die Herzchen. Das war was ganz anderes und in Friedrich sehen wir eine ganz spezielle Spielart dessen, was Romantik ist. Das Aufregende ist sicherlich, dass man sagen muss, der berühmteste Maler der deutschen Romantik war zur Zeit der Romantik fast völlig unbekannt. Also er ist in dieser Berühmtheit eigentlich erst im 20. Jahrhundert etabliert worden, in seiner eigenen Zeit, also als diese Bewegung entstand, galt er eher als Sonderling, weil er den Menschen zu schwermütig war, zu melancholisch, zu traurig in seiner Kunst.
Genau, und Sie sind in Ihrem Buch noch auf ein anderes ganz großes Gefühl eingegangen, was vielleicht auch das ist, was den Bogen zu heute schlagen könnte, nämlich ein Sehnsuchtsgefühl. Sie haben es so ausgedrückt, Caspar David Friedrich verkörpert etwas davon, was wir vermissen. Es ist heute, wir können ja durchaus nachvollziehen, was Sie gerade sagen, auch ein gewisser Zweifel, eine gewisse Offenheit, alles, was sich in seinen Bildern über diese große Betonung der Himmelslandschaften, der Meereslandschaften auch äußert, das empfinden wir ja auch. Würden Sie sagen, da ist doch ein direkter Bogen zur Aktualität?
Ja, das ist eigentlich das Magischste, Aufregendste und eigentlich auch Verwirrendste. Wie kann ein Maler vor 250, 200 Jahren schon in seinen Bildern Erfahrungen bündeln, die er noch gar nicht gemacht haben kann? Also wie kann es sein, dass er in seiner Malerei, die aus ganz anderen Zeiten kommt, aus ganz anderen politischen Umständen, aus ganz anderen religiösen Umständen, wie kann es sein, dass er unsere Gefühlswelt im Jahr 2024 trifft, mitten in der Digitalisierung, mitten in einer geopolitisch aufgeheizten Situation, trifft ein kauziger Maler aus Pommern mit 200 Jahre alten Bildern uns mitten im Gefühl. Und dem versuche ich auch in meinem Buch nachzugehen, wie ihm das gelungen ist. Denn das Aufregende ist ihm eben nicht nur heute gelungen. Heute scheint es ihm fast am allermeisten gelungen zu sein. Man hat das Gefühl, er war nie populärer, nie zeitgenössischer als jetzt, als 2024. Aber es ist ihm eben auch nach seinem Tod im 20. Jahrhundert immer wieder gelungen, vor allem in den 30er Jahren und dann aber eben nicht nur, wie man weiß, durch den Missbrauch von den Nationalsozialisten, die in ihm ihren ersten germanischen Maler sahen, sondern auch ganz unterschiedliche andere Personen schließen ihn dann in dieser Zeit ins Herz oder lassen sich von ihm berühren. Und das ist, glaube ich, wirklich das Außergewöhnliche an diesem Künstler.
Sie haben so ein tolles Beispiel. In der Zeit im Nationalsozialismus, wo Caspar David Friedrich im Grunde genommen instrumentalisiert wird als Künstler der deutschen Innerlichkeit. Genau in dieser Zeit, nämlich 1937, steht Samuel Beckett vor seinem Bild und ist so inspiriert von den zwei Männern in Betrachtung des Mondes, dass er es quasi als Inspirationsquelle für das Werk des absurden Theaters Warten auf Godot benutzt. Ich glaube, diese Zeit, wo so alles möglich ist, das zeigt diese riesige Wirkkraft, je nachdem, wie man an die Bilder herantritt.
Und was man aus ihnen herausholt. Also Beckett holt aus diesen zwei Männern, die eigentlich in so einer innigen Naturbeziehung stehen und auch in einer Beziehung zum Göttlichen, da zieht er was ganz anderes raus. Er zieht daraus ein endloses, sinnloses Warten auf einen nicht existenten Gott heraus und macht das dann zu einem absurden Theaterstück. Und parallel in der gleichen Zeit entdeckt auch Walt Disney Caspar David Friedrich für sich und nimmt seine Hintergründe als Kulissen für seinen Film Bambi, wo man auch merkt, das ist so voneinander entfernt. Also hier die Nationalsozialisten, hier Samuel Beckett, hier Walt Disney, dass dieser Friedrich offenbar so viele Schichten hat und jeder in seiner Zeit aus seinem Erfahrungshintergrund heraus da was ganz anderes sehen und erkennen kann.
Das ist das Besondere. Ich würde mit Ihnen jetzt gern noch mal über die Menschen in Caspar David Friedrichs Bildern sprechen. Diese berühmten Rückenfiguren, die uns nie ihr Gesicht zeigen, aber in sich doch sehr verschieden sind. Sie weisen oft in das Bild hinein, manchmal sehr prominent, wie der Wanderer über dem Nebelmeer oder auch die Frau am Fenster. Sie stehen mitten im Bild groß, aber manchmal verschwinden sie auch im Bild, sind klein, wie im Chasseur oder sind auch nur schwer zu finden. Sie haben das so wunderbar beschrieben in dem Bild Landschaft mit Eichen und Jäger. Man sucht den Jäger, man steigt quasi, wird in dieses Bild hineingezogen auf der Suche, man steigt rein, hängt quasi im Geflecht der Eichen fest und findet aus dem Bild nicht mehr raus und bleibt drin. Das ist ja, sind ja großartige Prozesse. Und warum sind diese Menschen da? Was haben sie mit uns zu tun?
Ich glaube, dieses Bild Eichen, also Landschaft mit Eichen und Jäger, ist was, was jetzt ich so in den letzten zwei Jahren ins Herz geschlossen habe, weil ich da so verstanden habe, auf welche Weise Friedrich mit unserem Schauen spielt. Also er ist ein hochintelligenter Maler. Er sagt zwar immer, er sei ganz schlicht und könne sich theoretisch nicht äußern. Das mag alles sein, aber er packt sein ganzes Wissen in seine Bilder rein. Und es gibt eben diese ganz faszinierende Sogwirkung, die diese Figuren entfalten, vor allem die Rückenfiguren, sodass man bei dem Wanderer über dem Nebelmeer das Gefühl hat, man will an seine Stelle treten, mit ihm herabblicken in dieses vernebelte Tal. Und wie groß diese Sogwirkung ist, sieht man in den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei überall bei Facebook, wo man sieht, wie viel hunderttausende Menschen sich genauso fotografieren lassen. Also die gehen genauso an den Abgrund und also die das überleben, so nah an den Abgrund zu gehen, die stellen ihre Fotos nachher noch ein. Und da sieht man, was dann passiert. Also die Figur, die Friedrich in seinem Bild gemalt hat, vor genau 200 Jahren, die lädt nicht nur einen ein, in das Bild einzusteigen, sondern es wird noch extremer. Man ersetzt diese Figur durch sich selbst, weil man sich selbst in dieses Verhältnis zur Natur setzen will, wie dieser Wanderer. Also da passiert etwas ganz Magisches. Ich wüsste nicht, ob es einen ähnlichen Effekt bei einem anderen Künstler gibt, dass wirklich quasi dieses Hineintreten, die Aktivierung des Betrachters, eben nicht nur in der Gegenwart, das ist ja immer, Gegenwartskunst hat immer, weil sie zeitgenössische Strömungen aufnimmt, wenn man da irgendwelche zeitgenössischen Sprüche liest oder Bilder vermitteln kann, ist immer in Anführungszeichen zugänglicher natürlich für eine Gegenwart. Aber dass ein 200 Jahre altes Bild so eine Zugänglichkeit besitzt, dass man sich selbst an die Stelle dieser Figur stellt, ist einzigartig meiner Meinung nach. Und das zweite Bild, was Sie gerade ansprachen, diese Landschaft mit Eichen und Jäger, ist so aufregend, weil erstmal sieht man keine Landschaft und man sieht keinen Jäger und man geht so hinein und dann ist man da so, geht man immer weiter rein und dann findet man hinten diese herrlich lichtbeschienene Wiese und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, so, ich komme nicht mehr zurück, weil plötzlich sieht man diese Eichen davor und irgendwann findet man auch diesen kleinen verlorenen Jäger und ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine andere Rolle hat, als die symbolisch dafür zu stehen, wie man sich selbst verirren kann, wenn man seinen Augen folgt und in dieser Natur sich hingibt. Und Friedrich selbst hat das auch so einmal beschrieben, dass er erst eigentlich dann glücklich ist, wenn er sich vereinigen kann mit seinen Felsen, seinen Bäumen, seinen Wolken. Also er hat das Gefühl gehabt, dass er eigentlich eher ein Teil der Natur ist als ein Teil der Menschheit. Das ist sehr faszinierend. Und vielleicht ist genau so ein Künstler dann dazu in der Lage, Figuren zu schaffen, vor allem diese Rückenfiguren, die uns als Menschen immer wieder aktivieren, weil er selbst auch um diese Stellung von sich selbst in der Natur so gerungen hat. Und das muss eigentlich der Schlüssel dazu sein, warum ihm gerade damit so etwas Besonderes gelungen ist. Und angefangen hat es mit dem ungeheuerlichsten Bild, mit dem Mönch am Meer. Also das ist quasi sein erstes wirklich markantes Ölbild. Erst Mitte der 30er Jahre fängt er überhaupt an, in Öl zu malen. Das ist noch keine Rückenfigur, die steht noch so halb, sehen wir sie noch. Danach dreht er die Figuren ganz um, aber schon diese Figur hat all das, was seine Figuren eigentlich später auszeichnet.
Das ist ja auch das Faszinierende für uns heute, dass diese Rückenfiguren, dass sie so verschiedene Dinge ausstrahlen. Also beispielsweise, und man erfährt irgendwie diese ganze Weite der Emotionalität in diesen Bildern. Also wenn man zum Beispiel zwei Männer in Betrachtung des Mondes sieht oder Mondaufgang am Meer, das ist eher so eine beruhigte, eine Natur, wo man das Gefühl hat, die Figuren, die Menschen in diesem Bild, fühlen sich geborgen. Das ist so eine tiefe, besinnliche Atmosphäre, aber sie fühlen sich geborgen. Da ist etwas Harmonisches auch zwischen diesen Menschen. Dann haben wir, wie Sie sagen, diesen Mönch am Meer, der wirkt verloren, der wirkt auch irgendwo einsam als ganz kleine Figur. Da sind so große Unterschiede in der Emotionalität. Dann haben wir die Kreidefelsen auf Rügen, die unseren HörerInnen sicher bestens bekannt sind, wo die Figuren, jeder agiert irgendwie ganz anders. Der eine schaut in die Landschaft, der nächste krabbelt auf dem Boden herum in der Suche oder guckt nach unten. Das macht das ja auch so lebendig, dass diese Wirkkraft der Figuren so weit gespannt ist.
Ja, ich glaube, das ist die weite Spannungsbreite von Friedrichs Gefühlen eigentlich, die er da so reinlegt. Der Mönch am Meer ist sicherlich sein markantestes Selbstbildnis. Das ist er selbst am Rande der Welt, am Rande der Zivilisation, am Strand, außerhalb der anderen Menschen, weil er sich so auch fühlte, vereinsamt und nicht wirklich in Kontakt kommt mit den anderen Menschen. Und andere Figuren, etwa die Bilder, das Bild, was ich gewählt habe für das Titelbild meines Buches, Zauber der Stille, zeigt eben Friedrich und seine Frau Caroline in einer zärtlichen, der zärtlichsten Mann-Frau-Beziehung, die er je gemalt hat. Die halten sich so an der Hand. Dann gibt es dieses spannungsreiche Verhältnis von den einen Frauen, den zwei Männern im Kreidefelsen auf Rügen, das bis heute Tausende von Interpretationen, aber noch immer keine Lösung gefunden hat, wer denn hier wirklich dargestellt ist und wie das Verhältnis ist. Der Spannungsbogen ist viel größer. Es ist wirklich dieser Mönch am Meer in seiner Verzweiflung, in seinem Hadern und der Suche nach seiner Stellung auf der Erde, auch fast erdrückt von den Elementen, vom Wind, vom Meer, vom Himmel, der auf ihm lastet, diese dunklen Wolken. Und dann dagegen die zwei Männer in Betrachtung des Mondes, eins mit der Natur, in einer Innigkeit, in einer sozusagen Freiheit auch und ohne jede Last auf ihren Schultern. Also es gibt das ganze Spannungsfeld des Menschen und ich glaube, Friedrich nutzt immer die Natur als Verstärker der inneren Gefühle, auch als Gegengift gegen die Gefühle. Also es gibt alle Varianten. Und es gibt einige Bilder, und das sind die Bilder, die mir am allermeisten ans Herz gewachsen sind. Die ziehenden Wolken etwa aus der Hamburger Kunsthalle. Da gelingt es Friedrich, all das auszudrücken, ohne Menschen noch malen zu müssen. Also das wird dann fast wirklich abstrakt. Ja? Also da ist so viel Gefühl dann drin, dass ein Mensch auf die Landschaft wäre fast zu viel und dann werden wir selbst zu der Figur in der Landschaft.
Ja.
Wir als Betrachter werden diese Figur in der Landschaft und ich glaube, das ist auch das Ziel. Also wir selbst sollen wirklich hineintreten und da braucht es keine Stellvertreterfigur mehr, keine Rückenfigur mehr. Also diese rein radikalen, menschenfreien Landschaften von Friedrich sind die, die mich am allermeisten berühren.
Thank you.
Wer ihr Buch liest, kommt zu einer zentralen Erkenntnis. Friedrichs Landschaften sind keine Abbildungen der Wirklichkeit. Wir können in keinem einzigen Bild sagen, das ist genau dieser Berg im Elbsandsteingebirge, genau dieser Kreidefelsen. Es gibt aber hunderte von naturgetreuen, sehr detaillierten Zeichnungen, in denen Friedrich Eichen, Disteln, Steine, Felsen, Ruinen und Türme festgehalten hat. Das ganze Skizzenbücher voll. Ich habe davon Dutzende in der Hamburger Kunsthalle gesehen. Und wie Sie beschreiben, hat er dann aus diesem Fundus geschöpft, um seine Landschaften sozusagen zusammen zu komponieren, um einen besonders schönen Baum oder eine beeindruckende Felsenformation in ein Bild hineinzusetzen. Sie haben Friedrich auch als Collagekünstler, als Konzeptkünstler bezeichnet. In einer Zeit, wo sich langsam das Malen in der Landschaft durchsetzt, ist das ja sehr ungewöhnlich, dass Friedrich so beharrlich in seinem Atelier bleibt. Warum hat er das gemacht?
Ja, also die Dinge, die Sie ansprechen, sind eben so viele Paradoxien, die man kaum zusammenbringt. Also dieses Bild, was ich eben gerade erwähnte, die ziehenden Wolken, vielleicht werden das jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer googeln, während sie uns zuhören, da sieht man eben eine wundervolle Berglandschaft mit einem satten Grün im Vordergrund und dann eben Wolken, die von links nach rechts und darüber von rechts nach links ziehen. Das hat Friedrich sogar selbst Erinnerung an den Brocken genannt, also an den Berg im Harz, wo er 1810-11 war. Und das Bild entsteht aber erst 1820, also viel später. Selbst hier, also wo er quasi sich auf einen Ort bezieht, wird er in der Malerei frei und bleibt nicht naturgetreu. Es lässt sich diese Bergformation in dieser Zusammenstellung im Harz nicht finden. Er hat alle Details haargenau gezeichnet und haargenau auch in diese Malerei dann übernommen, aber eben in einer neuartigen Zusammenstellung. Und das ist für mich auch beim Schreiben oder auch nach dem Vollenden des Buches ein Rätsel geblieben, wieso er einerseits diese akribische Naturtreue im Detail pflegt, in einer Zeit, als das gar nicht mehr so stark gemacht wurde. Also er hat eigentlich einerseits einen Realismus, Naturalismus kann man das eigentlich schon nennen, ins Extreme getrieben und dann aber nicht diese Landschaften umgesetzt, sondern in der Landschaft ist neu zusammengefügt, wie ein großer Collagekünstler. Und da bin ich dann eben auch an einem Punkt, wo ich noch keine Antwort drauf habe, weil wir von ihm wissen, dass er ein sehr christlicher Mensch war, ein sehr demütiger Mensch, ein gottgläubiger Mensch, der immer wieder die Schönheit von Gottes Schöpfung gepriesen hat, dass er es, um das Wort jetzt zu nutzen, wagte quasi in seinem dunklen Atelier dann eine Neuschöpfung vorzunehmen. Denn das sind ja alles Neuschöpfungen der Erde. So als hätte er das Gefühl, man hätte das im Harz ein bisschen besser arrangieren können, diese Berge. Oder man hätte das Elbsandsteingebirge doch ein bisschen besser bauen können. Das ist schon unauflösbar, wie das mit seinem Verhältnis eines demütigen Christen zusammenpasst. Aber wenn man seine Bilder anguckt, muss man sagen, vielleicht hatte er ja recht. Also er hat schon wirklich sehr wunderbar spannungsreiche, harmonische Landschaften entworfen. Und offenbar hatte er das Gefühl, dass es die Malerei braucht, um diese Landschaften noch besser zur Geltung zu bringen.
Ja, vielleicht hat er dadurch, dass er so einfach schöne, passende und auch wirklich sehr besondere Details zusammenfügt zu einer wunderbaren Komposition, so eine Art Verdichtung angestrebt. Also wenn man das Schöne zusammenfügt und etwas Besonderes schafft und damit auch die Bildkraft steigert, dann verklärt man ja auch ein Stück weit die Natur und rückt sie ja auch in diese Richtung des Religiösen. Also vielleicht ist das gar nicht so ein Gegensatz.
Das wäre eine schöne Auflösung, dass er eigentlich über das Verklärende und das zu neuer Schönheit zusammenfügende doch auch eine Feier der Schöpfung anstrebt. Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären. Also ich würde es auch auf keinen Fall als ein verdecktes, antireligiöses Motiv sehen. Aber auf keinen Fall. Er ist eben in allen Richtungen sehr auffällig. Also der ist so besessen von der Natur, er zeichnet sie so genau. Und doch kann er sie dann in Öl nur malen, wenn er nichts von der Natur sieht und wenn er seine Fenster verdunkelt hat. Ja. Schon das ist ein riesiges Phänomen, weil in seiner Zeit, in den 1820er Jahren, 30er Jahren, gehen auch in Dresden die anderen Maler seiner Zeit alle in die Natur, malen in der Natur mit Öl, malen diese Ölstudien, die quasi die große neue Mode der Malerei ist, da macht er auch nicht mit. Also er ist schon ein ganz, ganz seltsamer Mensch, wie er sich zu den jeweiligen malerischen Moden seiner Zeit verhält und eine ganz eigene Sprache spricht. Und das erklärt aber vielleicht auch, warum er in seiner Zeit so wenig Anklang letztlich findet, weil er entspricht überhaupt nicht den Erwartungen. Also weder malt er die Natur in Öl idealistisch, schön, fröhlich, belebt, anekdotenreich. Das war natürlich auch die Malerei einer Zeit, die wir heute oft als kitschig empfinden. Da wurden Ziegen und Tiere und Kühe und Kinder mit Katzen gemalt. Also das ist auch alles Romantik oder so anekdotische Begegnungen im Gebirge und ähnliches. Da hat er sich genauso verweigert, aber eben auch der schönen, vedutenhaften Schilderung einer Landschaft. Dresden etwa, die Stadt, in der er 40 Jahre lebte, die hat er nie in ihrer auch schon damals bewunderten Schönheit zeigen können. Er hat immer Bäume davor gestellt oder ein altes Gartentor, so als wäre es ihm zu viel, diese pure gebaute Schönheit zu zeigen. Und das macht es natürlich ihm schwer, Käufer für seine Bilder zu finden. Das darf man auch nicht vergessen.
Da ist, glaube ich, auch ein tolles Beispiel, diese Geschichte vom Mönch am Meer. Das ist ja, glaube ich, das revolutionärste und das neuartigste Bild auch, was er geschaffen hat. Und das ist ja wirklich so beeindruckend durch seine ungeheure Modernität, die er da malt. Und das Bild hat ja auch eine tolle Geschichte. Er malt das, er verändert das im Malprozess, wie wir eben gesehen haben. Er sitzt ja in seinem Atelier, er schöpft von innen aus sich heraus, ja. Und dieser Mönch am Meer hat ja in seiner Zeit sehr verstörend gewirkt. Also die Leute haben sich ja daran gestoßen. Es gab Menschen, die haben ihn verstanden, ich glaube wie Heinrich von Kleist, mit dem er auch befreundet war, der allerdings noch ganz andere Wege dann gegangen ist mit diesem Bild. Aber bis hin zu diesem frustrierten 15-jährigen Kronprinzen, der vor diesem Bild steht, dessen Mutter gestorben ist, der wirklich nicht darüber hinwegkommt, dieses Bild, was eigentlich keiner haben will, er steht davor und sagt, das möchte ich haben. Und es verlässt ihn sein Leben lang nicht mehr.
Ja, das ist eben, dadurch ist es eben glücklicherweise in Berlin und einer der allergrößten Schätze der alten Nationalgalerie, wo so viele, viele, viele Menschen immer wieder hinpilgern. Auch ich immer wieder, wenn ich dort bin, man sieht wieder was Neues, man setzt sich neu in Beziehung zu diesem Bild. Die Zeitgenossen damals waren eher irritiert von diesem Bild, einfach weil es allem widersprach, was man um 1810 malte. Es war eine Landschaft ohne die Farbe Grün, das ist schon in sich ein absoluter Widerspruch. Dafür, dass es ein Seestück sein könnte, fehlen die Boote und es ist einfach ein einsamer Mann am Strand in diesem riesigen Format, wo es nochmal diese Verlorenheit unterstützt, dieses Mönches, der da umherirrt, nur so ein paar, man hört die Möwen kreischen, man hört den Wind jagen, man zieht diese schwere Last der Elemente, des Wassers, der Wolken. Und es ist wirklich ein Bild des Fragens, des Verlorenseins und das malte man nicht. Das war nicht die Aufgabe der Malerei. Deswegen wird gespottet über das Bild. Also es gibt sehr viele Spottgedichte, es wird gelacht. Aber eben dieser 15-jährige spätere Friedrich Wilhelm IV., damalige Kronprinz, überredet seinen Vater, dieses Bild zu kaufen, als er sieht, weil er sich getröstet fühlt davon. Das ist sehr berührend und ich glaube, da gibt es eine unterschwellige Beziehung zwischen dem Käufer und dem Maler. Er spürt etwas, denn dieser Mönch ist Mutterseelen allein und Mutterseelen allein ist auch Caspar David Friedrich, der sehr früh seine Mutter verloren hat. Und Mutterseelen allein ist gerade dieser Kronprinz, der preußische Friedrich Wilhelm, der seine Mutter verloren hat und den mutterlosen Friedrich quasi erkennt. Und dass das aber alles nicht zu einer Steigerung des Verlorenseins führt, sondern zu einem Gefühl des Getröstseins. Das ist eben auch ein Wunder dieser Kunst von Friedrich. Und Friedrich Wilhelm IV. Wird das Bild dann eben nie mehr aus seinen Räumlichkeiten und Wohnungen lassen. So sehr hängt er an diesem Bild, weil es für ihn so viel aussagt. Und sein Vater musste nicht nur dieses Bild kaufen, sondern eben auch noch die Abtei im Eichwald, die eigentlich, wenn man es zugespitzt formuliert, doch vermutlich schon das Begräbnis dieses Mönches zeigt. Also wenn ihm der Mönch am Meer schon zu depressiv ist, dann ist die Abtei im Eichwald natürlich nochmal die Steigerung. Aber die gehören nun mal zusammen und so muss der König beides zusammenkaufen. Und Friedrich weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat den ersten quasi großen Ankauf durch einen Königshof von diesen beiden Bildern, die so radikal und modern sind und das vom konservativsten König Europas. Das ist ein herrliches Paradox, einfach entstanden durch die Berührung, die dieses Bild, die sozusagen emotionale Kraft, die dieses Bild auslöst bei dem 15-Jährigen. Das finde ich sehr schön, dass man sieht, dass diese Sprache der Bilder von Friedrich keine des Kopfes ist, keine des Intellekts. Er spricht die Gefühle an und er kann sie eben ganz unterschiedlich ansprechen mit genau demselben Bild.
Und dann ist da aber auch noch Heinrich von Kleist, auf den dieses Bild eine andere Wirkung hat. Auf jeden Fall keine tröstliche.
Nein, der sieht darin, der schreibt einen Text in den Berliner Abendblättern, wo er sagt, was dieses Bild in mir auslöst, das wage ich nicht aufzuschreiben und schreibt es nicht auf, aber er vollzieht es offenbar, denn er wird sich im nächsten Jahr dann umbringen nach einem scheinbaren Bühnenbild, das der Mönch am Meer darstellt, auf einem Sandhügel am kleinen Wannsee unter Donnerwolken. Also dasselbe Bild kann trösten und einen anderen in seiner Verlorenheit bestätigen. Und Goethe, über den wir am Anfang sprachen, besucht Friedrich, als er das Bild malt, gerade fertig ist. Und es lässt ihn vollkommen kalt. Also das geht auch. Der sieht einfach nur wieder die Melancholie und fühlt sich davon abgestoßen. Das alles ist möglich. Und dann nimmt das Bild natürlich unglaubliche Konjunkturen über die Jahrhunderte. Dann zum 200. Geburtstag in den 70er Jahren schafft es sogar auf das Titelbild eines Buches über abstrakte Malerei von Robert Rosenblum, wo dann plötzlich die Verbindung von Mönch am Meer zu Mark Roscoe und der amerikanischen Abstraktion gezogen wird, wo man dann plötzlich sieht, jede Zeit findet ihren eigenen Zugang zu diesem Bild und jede Zeit kann aus diesem Bild etwas ganz Eigenes rauslesen, etwas Tröstendes, etwas Bergendes, etwas Verstörendes. Ich glaube, es gibt vielleicht 8, 9 Bilder von Friedrich, die so eine einzigartige Wirkung haben, die über die Jahrhunderte Menschen in erster Linie berühren, verstören, erregen, mitnehmen, auch in einem sozusagen überfordernden Sinne. Also dieser Mönch am Meer ist ja auch in seiner Verlorenheit kann das ja auch ein schreckliches Bild sein, weil es einen zurückwirft auf die eigenen Fragen nach der Stellung von einem selbst auf dieser Welt. Und da hat Friedrich mit diesem Bild vor allem und dem Eismeer und dem großen Gehege in Dresden einige Bilder geschaffen, die ganz offenbar von einer Wirkung sind, die für viele, viele Jahrhunderte gleich bleibt. Wir wissen nicht, wie man in 1000 Jahren drauf schaut, aber ich würde mal sagen, für die nächsten 100, 200 Jahre werden diese Bilder ihre Wirkkraft nicht verlieren.
Ja, zum Schluss vielleicht noch eine Frage an Sie. Liegt es vielleicht im Wesen dieses genialen Malers, dass er auf seinen Bildern so vieles offen lässt? Der schließt ja damit auch Räume auf. Wenn ich jetzt hier auf das Bild gerade Mönch am Meer schaue, das ist nur Himmel und Meer. Das sind ja Weiten, die wirklich nicht definiert sind. Kann es sein, dass sie uns immer wieder in den unterschiedlichsten Zeiten dazu einladen, mit unseren Gedanken und Gefühlen in diese Bilder hineinzugehen? Himmel hat ja was ganz Unendliches, Weites, Luftiges. Also es lädt uns ja auch dazu ein, uns zu entfalten.
Ja, ich glaube, diese Konzentration auf Naturerfahrungen, die wir heute eben noch in ähnlicher Weise machen können, da liegt schon ein Schlüssel zu seiner ewigen Aktualität. Also wenn wir alleine am Meeresstrand stehen, dann ist es ganz egal, ob hinter uns in einer langen Reihe Touristenhotels stehen. Man ist dann wieder der Mönch am Meer mit seinen eigenen Fragen unter einer Wolkendecke an einer Insel der Ostsee oder Nordsee, dann springt man einfach mit einem Wimpernschlag über die 2 Jahrhunderte hinweg. Dasselbe mit den Nebeln, mit diesen Naturgefühlen, dem Blick in den Mond. Das ist ja auch ein Gefühl, das man immer wieder hat, dass man einfach, wenn man auf diesen Mond schaut, man das Gefühl hat, so ein Bewusstsein über die eigene Kleinheit, auch die Magie dieses Universums, das sind ganz große menschliche Elementarerfahrungen vor der Natur. Auch mit dem Nebel, der für Friedrich so eine Riesenrolle spielte, das kennen wir alle, dieses Gefühl, plötzlich nachts mit dem Auto zu fahren und plötzlich in so eine Nebelbank zu geraten und plötzlich die ganze Welt so unscharf wahrzunehmen und so dieses Verschwimmen der Konturen und der Wirklichkeit zu erleben. Das hat was Unheimliches und was Magisches. Und bei Friedrichs Bildern geht es immer eher in das Magische, weniger in das Unheimliche, was andere romantische Maler dann stärker machen. Und diese Naturerfahrungen, die sind eben ewig gültig. Und wenn man sich ihnen aussetzt heute, dann ist der Bogen zu einem Bild von Friedrich sehr, sehr kurz. Also man ist dann ganz schnell in einem Friedrich-Bild. Und ich glaube, das macht schon seine ganz einzigartige Stellung aus. Denn dieses unmittelbare Naturerlebnis hat keiner der anderen Maler des 19. Jahrhunderts, der Romantik vor allem, auf so markante Weise immer wieder zum Thema gemacht. Es gibt natürlich die wunderbaren Wolkenbilder oder andere Studien von Adolf Menzel. Wir haben traumhafte Naturstücke von Wilhelm Leibl. Wir haben viele, zum Glück, wunderbare Maler des 19. Jahrhunderts, die wirklich große Werke geschaffen haben. Aber dieses komplette Konzentration auf das Verhältnis Mensch-Natur, das Friedrich geleistet hat, ohne jede anekdotische Erzählung, ohne jede zeitgenössische Aufnahme von irgendwelchen Phänomenen, die vielleicht zu seiner Zeit wichtig sind, sondern das spielt alles keine Rolle. Er erinnert sich eigentlich schon an seine Gegenwart, als sei sie eine Vergangenheit. Und das macht es natürlich für uns heute sehr viel leichter, weil wir die Zeit auch als eine Vergangenheit sehen und dann uns über die Natur mit ihm verbinden können. Und das macht ihn aus. Und solange noch Menschen alleine am Strand stehen und auf Wolken schauen und an den Mond hochschauen, dann werden diese Bilder ihre unglaubliche Wirkung behalten.
Ja, ich glaube, das war auch ein wunderbares Schlusswort von Ihnen. Und Herr Ilias, ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie uns heute in einer so spannenden und facettenreichen Weise Caspar David Friedrich vor Augen geführt haben. Und ich denke, Sie haben uns wirklich auch einen neuen Blick auf die kommende Ausstellung in Berlin eröffnet. Caspar David Friedrich nicht nur als großer Romantiker, sondern auch in gewisser Weise als Erneuerer, als Revolutionär in seiner Zeit, der vielleicht auch unsere Sicht auf den Menschen in der Natur, in Zeit und Raum und in seinen tieferen Empfindungen verändert. Und dafür danke ich Ihnen ganz besonders.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass dieser Titel Unendliche Landschaften tatsächlich das aufnimmt, was ich gerade versucht habe zu erzählen, dass diese Unendlichkeit, die er in seine Bilder gelegt hat, in diesem Verhältnis des Menschen zur Natur liegen, das war schon zu seiner Zeit ein unendliches Gefühlsspektrum und es ist es eben geblieben und bleibt es für uns heute. Dadurch hat er einfach einen Weg gefunden, seine Malerei zeitlos zu machen.
Am 19. April eröffnet die Ausstellung Caspar David Friedrich – Unendliche Landschaften und wir sprechen in der nächsten Episode noch vor der Eröffnung mit drei besonderen Gästen aus der Alten Nationalgalerie in Berlin, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dem Maler und seinem Werk genähert haben. Unsere Gäste sind dann der Direktor der Alten Nationalgalerie, die Kuratorin der Ausstellung und die Restauratorin von Friedrichs berühmtesten Bilderpaar. Noch mehr wissenswerte Informationen findet ihr direkt hier in den Shownotes unseres Podcasts. Danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.